vorläufiger Zeit Prophet. Kindlein, es ist die letzte Stunde dieser Osterkonferenz. Und die letzte Gottesstunde dieses Zeitalters. Von 42 Jahren. Seit 48. 1000 Jahre sind vor Gott ein Tag. Und eine Stunde ist der 24. Teil. Nach dem Neuen Testament, genau. 42 Jahre. Eine Gottesstunde.
Im Namen Jesu beginnen und singen gemeinsam Lied 242, 2. Timotheusbrief aus dem 1. Kapitel von Vers 9 ab. So, lieber die Brille aufsetzen. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, in welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen und welcher Ursache willen ich dies auch leide. Und ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Wir wollen stille werden dem Herrn danken. Ja, himmlischer Vater, wir möchten dir auch jetzt in dieser Morgenstunde herzlich Dank sagen. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass du uns hörst. Mein Verstand versteht das nicht, dass du uns hörst. Aber du bist Gott, der Ewige, der uns geschaffen hat, der uns allen überlegen ist, in jeder Weise. Vor allen Dingen, Herr, du liebst richtig mit ganzer Seele und ganzem Herzen. Und du hast uns das anvertraut, dass wir wissen dürfen, dass du alles gibst, deinen eingeborenen Sohn für uns. Und dass du ihn auferweckt hast und hast ihn hochgenommen zu dir. Und er darf zu deiner Rechten sitzen und darf uns alle dort vertreten. Und du hast uns diese Rettungstat auch anvertraut, dass wir sie kundtun, da wo du uns hingestellt hast. Und Vater, da möchten wir dich immer wieder um Verzeihung bitten, wenn wir oft so zaghaft sind. Hilf du unserem Unglauben, dass wir doch dich mehr bezeugen und dich freudiger bezeugen und dass wir uns deines Evangeliums nicht schämen, auch wenn wir in der heutigen Welt verlacht werden. Es ist ja doch Dynamus in deinem Wort drin, Herr. Kraft, Lebenskraft, das, was wir brauchen. Und lass uns auch heute Morgen, Herr, durch dein Wort Weisung bekommen für unseren Alltag. Schenk, dass es nicht an unser Ohr hinein und einem anderen Ohr wieder herausgeht, sondern dass du unser Herz triffst. Dass wir uns deinem Wort gemäß hier in diesem Leben bewegen. Dass wir auch diese Stunde dienen. Segne du das Reden und segne du das Hören. An deinem Segen ist ja alles gelegen. Halleluja. Amen. Amen. Thema des heutigen Morgens von unserem lieben Bruder Arthur Muhl: Haltet euch zu den Niedrigen.
So beachten wir zuerst das Wort in Römer 12, Vers 16. Römer 12. Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnet nicht auf hohe Dinge. Er meint, ist in dieser Welt. Dabei können wir nicht auf genug auf allerhöchste Dinge sinnen. Sinnet auf das, was droben ist. Aber nicht da im vergänglichen Himmel, sondern über allen Himmeln, droben, wo Christus ist. Wir haben das gestern lernen dürfen. Sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Einen Satz vorher, Vers 15, der passt noch dazu. Freut euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden. Seid nicht klug bei euch selbst. Soweit. Jesaja 29, einige Verse. Jesaja 29. Unser Vorbild, Jesus Christus. Wir lesen nur gerade Vers 4. Er ist der Ariel, von dem im Vers 1 die Rede ist. Ari, Löwe, El, Gott. Der Gotteslöwe, Jesus Christus. Ganz Juda wird aber verglichen mit einer ganzen Löwenfamilie. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe. Und aus diesem Stamm, dem Fleische nach, ist Jesus Christus. Der Löwe aus dem Stamme Juda, der Gotteslöwe. Und von ihm lesen wir in Vers 4. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Wie ist das zu verstehen? Adam, der erste Mensch, ist gefallen. Unter anderem hört er aus dem Munde des Herrn: Vom Staube bist du genommen, zum Staube wirst du zurückkehren. Der Mensch, jeder Mensch ist nur ein Häuflein Erde, dem Leibe nach. Ein Häuflein Staub. Allen Grund, auf hohe Dinge zu sinnen. Ihr habt mich verstanden. Aber wir verstehen jetzt, dass der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn des Höchsten, der sich erniedrigt hat in die tiefste Niedrigkeit, die überhaupt möglich ist, er trug an sich ein Staubgewand. Wir wissen, dass die Altäre, die Gott anordnen ließ, jeder auf seine Weise nichts Geringeres darstellt als die Liebe Gottes.
Eines Tages sagt Gott zu Mose, mache für mich einen Altar von Erde. Fertig. Da habe ich gedacht, ja Herr, aber wie soll das jetzt so ein aufgeworfenes Häuflein Erde eine Darstellung deiner Liebe sein? Mache für mich einen Altar von Erde, sonst gar nichts. Ist Gott zufrieden mit einem ganz primitiven Altar? Und siehe das ist die anbetungswürdigste Darstellung der Liebe Gottes. Was war denn die Gestalt Jesu in Niedrigkeit? Die Gleichgestalt in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde über Maria. Innerlich der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste. Können wir ein wenig erahnen, diese Spannung. Innerlich weiß er nicht mal, was Sünde ist, und äußerlich in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Und dazwischen seine arme Seele. Das Kampffeld zwischen Geist und Fleisch. Nun, mache für mich einen Altar von Erde. Jetzt erscheint er, der Herr, der Sohn der Liebe, in der Gestalt, in einem Staubgewand, ein Häuflein Erde. Ist diese Darstellung der Liebe Gottes, der Heilige Gottes in Menschengestalt, der Niedrigkeit, ein Häuflein Erde, eine Darstellung der Liebe Gottes, bis und mit außerhalb des Lagers zur Sünde gemacht. Ja. Wieder das Einfachste, das Wunderbarste, durch die Verklärung des Geistes Gottes. Jetzt verstehen wir. Und erniedrigt, in Staub gewandt, wirst du aus der Erde reden. Er war sich gewohnt, in der unermesslichen Herrlichkeit und Klarheit des Vaters zu reden, zu sprechen. Der Vergleich, den ich da anführen darf, reicht noch nicht an das heran, was es für ihn bedeutet hat. Nämlich, packt mich einer, weil ich ein Wort des Zeugnisses für Jesus Christus ausgesprochen habe, und drückt mich, mein Gesicht, in einen Haufen Sand, Staub, sagt so jetzt zu frommer Bruder, jetzt verkündige dein Evangelium. Ich kann ja nicht mehr Atem holen, dann habe ich alles voll Staub. Ne? Jetzt probiere ich zu sprechen. Ein Vergleich, der nicht an das heranreicht, was es für Jesus war, in diesem Staubgewand der Sünde da heraus noch zu reden. Wir verstehen es vielleicht, weil es jeweils heißt, er tat seinen Mund auf und antwortete und sprach, bis der überhaupt sprechen konnte. Nicht? Er braucht ein ganzes Kraftwirkung. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden, erstens. Und zweitens, deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen, und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen, und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Nach allen vier Himmelsrichtungen. Unheimlich, unheimlich schwer. Vers 5. noch erdrückender für ihn, aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Es war Jesaja 29. Wir schlagen das schon beachtete Wort auf, Hebräer 13, Vers 13. Ihr wisst, warum ich das betone. Hebräer 13, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, stets. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und des Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. 1. Samuel 22, jetzt haben wir zweimal 13 gehabt, stimmt's? Wir begreifen ein wenig. Was ist denn 22? 1. Samuel 22. Höhle Adulam. David auf der Flucht vor Saul findet eine Höhle namens Adulam in der Wüste Juda. Was passiert? Schon sind seine Freunde, die nächsten Freunde mit ihm dabei. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab in die Höhle. Warum? Die wussten, wenn der König Saul den David nicht erreicht, findet, dann nimmt er uns. Stimmt das? Ein hoher Priester, der von allem nichts wusste, gab David und seinen Leuten Schaubrote zu essen. Da war ein Edomiter dabei, der hat es dem Saul überbracht. Was geschieht? Er lässt nicht nur den hohen Priester töten, sondern noch 72 seiner Söhne, Verwandten. Also, wir verstehen, da kam das ganze Vaterhaus Davids. Die zogen es vor, in die Wüste zu kommen, in eine Höhle. Die erste Gruppe. Zweitens, und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte. Da bekam David natürlich Mut. Nicht? Drittens, und jeder, der einen Gläubiger hatte, finanziell großartig gestellt. Nicht? Viertens, und jeder, der erbitterten Gemütes war. Prächtige Gesellschaft. Darf ich sagen, wie wir. Ja. Höhle Adulam, Darstellung, eine wunderbare Darstellung von Golgatha. Kommt da auch das ganze Haus des Vaters zuerst, das sehen wir. Und dann jeder Bedrängte. Und dann alle, die Schulden haben. und jeder, der erbitterten Gemütes ist. Und er, David, wurde ihr Haupt, steht da. Nicht ihr Anführer. Rosch. Ihr Haupt. Stimmt's? Halleluja. Ich hoffe, viel zu spät. Großartige Gesellschaft. Und er, Haupt dieser Gesellschaft, was war denn diese Gesellschaft? Sein Leib. Das sind die Auserwählten Gottes. Das sind die Auserwählten Gottes. Was nichts ist, was verachtet ist und bedrängt. Unter diesen Leuten, wahrscheinlich unter der vierten Gruppe, die erbitterten Gemütes waren, lesen wir schnell im 30. Kapitel, Vers 22. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren, in der Höhle, hob an und sprach so und so und so, reklamieren, naja, die waren ja erbitterten Gemütes, es passt ihnen etwas nicht, was David verfügt, jetzt geht's los gegen David. Jetzt Vers 23, wie antwortet denen David, ihr Haupt? Aber David sprach, tut nicht also, meine Brüder, mit dem, was Jehova uns gegeben hat. Ich lese noch einmal Vers 22 und übersetze aus dem Hebräischen. Und jeder böse und nichtswürdige Mann, bitte Anmerkung unter, jeder Belialsmann, das heißt auf Deutsch jeder Teufelskerl, der bei ihm in der Höhle war. Oh. Und wie spricht er die an? Tut nicht also, Brüder. Er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Reicht so langsam. Da kommt noch ein Einzelner daher. Kapitel 22. Vers 20. Und es entrann ein Sohn Ahimelech, einer der vielen Söhne, die Saul getötet hat, konnte entrinnen. Sein Name war Abiathar und er entfloh David nach. Und Abiathar berichtete David, dass Saul die Priester Jehovas ermordet hatte. Da sprach David zu Abiathar, ich wusste an jenem Tage, weil Doeg, der Edomiter da selbst war, dass er es Saul sich sofort berichten würde. David sagt dem Entronnenen, ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses deines Vaters. Wer nimmt die Schuld auf sich? Das Haupt der Gesellschaft. Stimmt's? Ist das Alte Testament Menschenwort oder Gottes Wort? Hat Jesus recht, die Schrift ist es, die von mir zeugt? Nein, nicht nur recht. Anbetungswürdig, Gottes Wort. Ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses deines Vaters. Das spricht er zu allen. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht. Denn wer nach meiner Seele trachtet, der Schaul, der Scheol, und der die Gewalt des Scheols hat, ist der Satan. Und der nach meiner Seele trachtet, trachtet nach deiner Seele, Scheol, Saul. Denn bei mir bist du wohl bewahrt. Großartige Situation, Höhle Adulam. Ist das Glauben? Nein, das ist Glaubensheldentum. die ganze Gesellschaft um sich herum, großartig, wunderbar, einmalig auf alle Fälle. Ne? Da kommt noch einer dahergelaufen mit dieser Botschaft. Das Haupt dieser Höhlenbewohner, wollen wir mal sagen. Nicht? Ja. Nimmt alle Schuld auf sich und sagt dem, der auch gerade noch gefehlt hat, wie wir sagen. Nicht? Bleibe hier bei mir, denn da bist du wohl bewacht. Wo? In der Höhle Adullam. So lasst auch uns zu ihm hinausgehen in die Höhle Adullam. Da sind wir gut, am sichersten. In all den unheimlichen Dingen der Gegenwart. Dort im kleinen Sektor der Wüste Juda, heute global, universal bedroht.
Hiob 29. Hiob 29. Ich muss schuldig sein.
Halleluja. Habt ihr gehört? Hiob, wieder Modellvorführung Gottes für Jesus Christus als der Leidensknecht Gottes, der nicht nur von niemand aus seinen Freunden nicht mehr verstanden wird, sondern der direkt abgelehnt wird. Er erklärt, ich muss schuldig sein. Bei Hiob, der war bereit, die Torheit seiner Freunde auf sich zu nehmen. Und deshalb hat Gott dann ihn angefahren, den Hiob. Stimmt bei Jesus? Hat der große Hiob unsere Torheit auch auf sich genommen oder die Torheit heiliger Engel? Ne? Hat Gott dann ihn rangenommen an ihrer Stelle? Ja. Dann sind wir nicht erstaunt, wenn Gott am Schluss dann sagt zum Sprecher der Freunde, Hiob, Elihu, wenn ihr von mir etwas wollt, bitteschön, dann meldet euch bitte bei meinem Freund Hiob. Wenn der Fürbitte für euch tut, ist euch geholfen. Sonst muss ich an euch tun nach eurer Torheit. Oh. So. Sprüche 29, Vers 23. Des Menschen Hoffart. Hoffart. Muss nicht zwei öffnen. Wird ihn erniedrigen. Dann ist die Erniedrigung in Form einer Zwangsjacke vorhanden. Des Menschen Hoffart wird ihn erniedrigen. Wer aber niedrigen Geistes ist, also von ganzem Herzen, diese Stellung einnimmt, freiwillig, wird Ehre erlangen. Grundsätze der Gedanken des Herzens unseres Gottes. Und jetzt dürfen wir eines nach dem anderen etwas näher ansehen. Ich habe hier 11 Punkte. Aber es wird deshalb nicht 11 Uhr. Erstens Asche. Wer gibt mir 100 Mark für ein Häuflein Asche? Niemand. Hebräer 9, Vers 13, entsprechend 4. Mose 19, 9. Da ist die Asche einer jungen roten Kuh das Mittel der Entsündigung und das Mittel anderer wunderbarer Rettungskräfte. Gold aus Ophir heißt auf Deutsch Gold aus der Asche. herausgeholt. Zweitens, ich zitiere einen Satz aus der Neuen Zürcher Zeitung. Als während dem Zweiten Weltkrieg die Zürcher Zünfte nach ihrer Gewohnheit beim Frühjahrsfest riesen Holzstoß aufschichteten und so weiter und daran den anzündeten, hat die sozialistische Presse reklamiert, so viel Holz da zu verbrennen, das hätte doch vielen armen Leuten es warme Suppe und Kaffee gegeben und so weiter. Die Neue Zürcher Zeitung reagiert am anderen Tag wie folgt. Wir sind uns der Anklage total bewusst. Wir haben deshalb für diesen Holzstoß eine Sorte Holz gewählt und bezeichnen diese Sorte Holz wie folgt: Akazienholz. Akazienholz, welches unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte ist. Noch einmal, unter der Kategorie der Abfallholze noch die schlechteste Sorte. Jetzt sind wir da, wieder wo? In der Höhle Adulam. Wieder in der Höhle Adulam. Vierten Mose 25, ich gebe die Stelle nur an, beginnt: Und Israel lagerte und blieb in Sittim, im Tale Sittim. Sittim heißt Akazie. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern Moabs. Dauerzustand. Bis Gott durch ein kräftiges Gericht dem ein Ende machte. Sittim Holz, Sittim bedeutet Sünde, Sündenmaterial. Das Tal Sittim ist das Tal der Sünde. Ist Gott da in Verlegenheit? Was macht er? Aus was für Material bestehen denn sämtliche Tragelemente in der Stiftshütte? Die Antwort ist nicht schwer zu geben, wenn unser Thema im Moment Akazienholz heißt. Also was für ein wunderbares Zedernholz hat Gott auserwählt für die Tragelemente in der Stiftshütte? Unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Warum? Das ist jetzt in unserer menschlichen Gesellschaft gesprochen, sind das die größten Sünder. Unter der Kategorie der Abfallholze ist die ganze Menschheit die schlechteste Sorte. Das sind die Auserwählten. Die größten Sünder. Ist Gott da in Verlegenheit, habe ich gefragt. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Was war das für eine, die sie, die bekannte Sünderin in der Stadt, Simon, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem ich nur wenig vergeben kann, weil er so fromm ist und so brav, naja, wie der brave Knabe da von Heinz Schumacher, ne? Ein alter Bruder gesagt hat, ja, als Bub war ich immer ein braves Bübchen. Ne? Na, dem kann der Herr nicht viel vergeben. Der kann dann aber auch nur wenig lieben. Aha. Ist Gott in Verlegenheit, wenn er es mit schwersten Sündern, schwersten Verbrechen zu tun hat? Wenn der sich alles vergeben lässt,
als er sich geleistet hat. Der kann viel lieben.
Kann die Liebe einiges tragen und ertragen? Aha, alles. Gott hat ja nicht Akazienbäume gebraucht, um die Tragelemente der Stiftshütte einzusetzen, sondern die Akazienbäume mussten sich erst gefallen lassen, gefällt zu werden. Stimmt. Und dann noch etwas. Dann zersägt zu werden. Und dann gehobelt zu werden und angepasst zu werden. Und erst nachdem sie gestorben waren und vom Herrn zubereitet worden sind, waren sie die einzig richtigen Tragelemente in der Hütte Gottes unter den Menschen. Bitte. Hat Gott einen Fehler gemacht, wenn er Akazienholz genommen hat? Dass er uns auserwählt hat?
Sogar die Bundeslade.
Sogar die Bundeslade. Akazienholz. Ja, und. Aber Bundeslade, bitte. Sieht man noch etwas vom Akazienholz? Außengold, Innengold. Alles.
Halleluja!
Ja, ist lang gegangen. Drittens, also erstens haben wir Asche gesehen, zweitens Akazienholz, drittens, was ist das da? Das ist das Gelege, das Eiergelege einer Schildlaus. Was passiert? Das ergibt die teuerste, wasch- und lichtechteste rote, blutrote Farbe namens Karmesin. Karmesin. Ein ekelhaftestes Ding, ein Schildlausgelege, das jetzt zerdrückt, zerquetscht wird, antwortet mit der teuersten Lippenstiftfarbe der Damenwelt von heute. Deshalb lesen wir im Hohen Lied, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Das ist ein Kompliment zuerst für Sie. Wunderbar. Zuerst, deine Lippen sind vollkommenes Sprachorgan der Liebe und wie eine Karmesinschnur. Was heißt das? Und wenn deine Sünde rot wäre wie Blut und rot wie Karmesin. Also was ist Karmesin? Stimmt das Schneckengelege, das Eiergelege jetzt? Sünde, ekelhaft. Aber das heißt, wenn er ihr das Kompliment macht, ein vollkommenes Sprachorgan der Liebe. Und wie eine Karmesinschnur heißt, vergiss meine Geliebte, Sulamit, aber nicht, was du einmal warst. Gell? Große Sünderin, Tochter des Pharao. Was war denn das, worin bestand das Aushängeschild der Dame in Jericho, welche die zwei Kundschafter Israels beherbergt hat, versteckt hatte? Ein Zeichen, dass, wenn Jericho erobert wird und zerstört wird, sie verschont bleibt. Was hatte sie ans Fenster rauszuhängen? Eine Karmesinschnur. Stimmt's? Passendes Aushängeschild. Ne? Ganz genau. Und. Die ganze große Verwandtschaft dieser Hure Rahab in Jericho versammelte sich in ihrem Hause und wurde um ihres Glaubens willen gerettet. durch die Person, die die Allerverachtetste von allen hochedeln, wohlgeborenen Jericho Arnold. Sind die Wege und Gedanken unseres Gottes ein wenig anders als unsere ganz frommen? Ein wenig viel anders. Jetzt waren wir beim Schildlauseier gelegen, zerquetscht. Jetzt kommen wir zum Schneckenschleim. Schneckenschleim. Der wird gesammelt, sorgfältig gesammelt. Also keine appetitliche Angelegenheit. Sorgfältig gesammelt. Und was damit gemacht? Man genügend hat. Eine Schale ausgebreitet an Sonnenlicht. Jetzt verfärbt sich der Schneckenschleim langsam in Gelb, Dunkelgelb, Gelbrot, Rot, Rotblau, Violett. Eine Farbe wieder der Könige und Kaiser, ihre Gewänder, nämlich vorhin hatten wir Karmesin und jetzt Purpur. Es ist der Schneckenschleim der Purpurschnecke, die sich am Mittelmeer befindet. Was ist denn mit Purpur? Den Herrn Jesus haben sie bei der Geißelung vor Pilatus auf Gabbata sowohl mit einem Purpurmantel als auch einem Karmesinmantel bekleidet, um ihn zu verspotten. Schneckenschleim und Schildlauseier kriegen. Salomo sprach in seinen Vorlesungen der damaligen Universität in Jerusalem, Professor Salomo, in einer göttlichen Weisheit, dass alle Könige der ganzen Erde kamen, um seine Weisheit zu hören.
Bitte Kassette wenden.
Und er redete über alles. Über die Gestirne, über die Menschen, über die Fische, über die Vögel, alles was existiert. Und er redete auch über die Bäume, von der Zeder des Libanon beginnend bis hinab zum Isop, dem Isöbchen, das an der Ruinenmauer ein kärgliches Das ihr Leben fristet, sein Leben fristet. Also, von der herrlichsten Gestalt auf dem Gebiet der Botanik, Zeder des Libanon. Alle, die ganze Baum, die ganze Botanikreihe, göttlicherweise doziert, erklärt und endet beim Isop. Die Zeder des Libanon ist der König der Könige nach der Schrift. Und die Zedern des Libanon sind alle Königshäuser auf der ganzen Erde und alle Throne und Gewalten dargestellt. Der Libanon, die Summe aller Hoheiten. Und das Isöbchen unter der Gruppe der botanischen Geschöpfe. Erste Stelle im Worte Gottes. Auszug aus Ägypten. Exodus Nummer 1. Zeichen für die Bewahrung der Söhne Israels in der Nacht, da alle Erstgeburt Ägyptens getötet wurde durch den Würgengel. Blut an Pfosten und Türsturz. Welches war das Mittel, das ins Blut der Lämmer getaucht werden musste und mit dem das Blut angetragen wurde? Ein Büschel Isop. Welche herrliche Pflanze hat Gott da erwählt? Uns. Ich habe kürzlich bezeugt, ich lasse mich auch ins Blut des Lammes tauchen. Haben auch gesungen. Und dann sind wir alle ein Büschel Isop. Und das benutzt Gott zur Rettung von anderen. Vorerst zur Rettung von ganz Israel. Stimmt's? Isop. Schwamm. Was ist ein Schwamm? Ein Ding in der Tiefe des Meeres. Hat welche Eigenschaft? Ein Schwamm lässt sich zusammendrücken, maximal. Lässt sich im zusammengedrückten Zustand in irgendeine Flüssigkeit tauchen, drücken. Nicht? Und wenn man den Schwamm dann da loslässt, was passiert dann? Dann muss der arme Schwamm, ob er will oder nicht, was machen? Diese Flüssigkeit einfach sich vollsaugen. Schwamm. Finden wir am Kreuz von Golgatha ein Büschel Isop. Finden wir da einen Schwamm? In was für eine Flüssigkeit war der getaucht? Wie? In Essig. Was ist denn Essig? Abgestandener Wein. Essig. Was ist Wein? Darstellung des Blutes Jesu Christi, der Kelch der Segnung, den wir segnen. Sein Blut aber ist die Seele. Und unsere Seelen, die gesündigt haben, sind abgestandener Weinessig. Nur noch Essig. Saure Sache. Jetzt versteht ihr mich? Wenn ich lange nicht begreifen konnte, lange nicht, jahrelang, jahrzehntelang, letzte Worte in Bezug auf Jesus am Kreuz, das und das und das, er schrie und sprach das und sie machten das und das, so und so, und jetzt Schluss. Und als er den Essig getrunken hatte, vom Schwamm, rief er laut, es ist vollbracht, neigte das Haus, gab den Geist auf und verschied. Habe ich mich gefragt, Herr, was hat da der Essig zu tun? Geht es nicht ohne den Essig, dass das Erlösungswerk vollbracht werden kann? Was ist Essig, haben wir jetzt gelernt? Unsere dem Tod und der Verdammnis verfallenen Seelen, abgestandener Wein, alle in die Gewalt des Todes und der Verdammnis übergeben. Aha. Liebe Geschwister, ziehen wir uns wieder zurück ins Allerheiligste. Und da er den Essig, als es sich identifiziert hat mit dem Essig getränkten Schwamm, bitte. Was heißt das? Da ließ er sich, seine Seele ausgeschüttet in den Tod, nicht? Unsere Seelen verhaftet sind, gesamte abgestandene Wein in den Essig getaucht, zusammengedrückt und jetzt losgelassen. Was war jetzt geschehen? Jetzt war er zur Sünde der Welt. Mit der Sünde der Welt hat er sich jetzt nicht anders können als fühlen lassen, identifizieren. Was benutzt Gott, um solche mehr als anbetungswürdige Dinge darzustellen? Was benutzt er für Dinge? Gold und Silber und edle Steine. Die allerverachtetsten, niedrigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Von Nägeln haben wir schon gehört. Staub auch. Abschließend kommt das, was die meisten von uns schon 70 mal, 7 mal gehört haben. Dachsfell. Dachsfell, das billigste Fell, auch ich hatte eines als Schulbub, auf, wir haben gesagt, der Schulranze, wie sagt ihr? Oh, der Schulranze. Das war die äußerste Decke der Stiftshütte. Also wenn irgendwelche Karawanen oder Beduinen da beim Lager Israels vorbeizogen und da in die Mitte blickten, wo die Stiftshütte war, dachte er, ja nur ein besseres Beduinenzelt. Verächtlich nach außen. Und da habe ich mal, weil Paulus schreibt, lehrt euch nicht schon die Natur also. Also wir können von allem, nicht? Nochmal zurück, was uns die Wissenschaft mit riesigen Arbeit in ganzen Bibliotheken zur Verfügung stellt, bitte. Ja. Das sind die Dinge, Anschauungsobjekte für uns. Gott gibt denen, die nicht nach Gott fragen, die mühevolle Arbeit, das alles zu erforschen, nicht? Damit wir damit keine Zeit verlieren müssen. Nicht? Dass wir nur die fertig servierten Platten genießen können. Also habe ich den Tierkenner Brehm gefragt, was sagst du in Bezug auf das Tier namens Dachs? Schön. Ich habe das nachgeschlagen und gefunden und habe hier einen Auszug aus Brehms Tierleben. Er schreibt, das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, misstrauischen, übellaunischen und mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen ist der Dachs. Vollendetste Bild. Erstens, selbstsüchtig, das sind wir doch nicht. Misstrauisch waren wir noch nie, gell Hilda? Überlaunig sowieso nicht. Und mit sich selbst im Streit liegen noch nie. Ne? Gedanken, die sich gegenseitig entschuldigen oder anklagen. Schade, dass Brehm keine Ahnung hatte, was er für ein biblischer Prophet war. Ne? Und wir Dummen, seht ihr, hat die mühevolle Arbeit geleistet und wir können uns krank lachen daran. Nicht? Unter den Raubtieren, Gattung der Marder und Bären, ist er das Unschädlichste. Das ist ein Trost für uns. Jetzt hat er noch weiter Erbarmen mit dem armen Dachs und schreibt, man schilt und verurteilt ihn rücksichtslos. Ohne zu bedenken, dass er nach seiner Weise schlicht und recht lebt und sich, so gut es eben gehen will, ehrlich und redlich durchs Leben schlägt.
Es ist das wesentliche Leute.
Er ist allerdings ein griesgrämiger Menschen- und tierscheuer Einsiedler. Gibt es das auch bei den Gläubigen, Einsiedler? Und dabei, jetzt komme ich dann. Herr Hilda, darfst du ja sagen. Darfst du nicht Halleluja rühren? Er ist allerdings ein griesgrämiger Menschen- und tierscheuer Einsiedler und dabei ein so bequemer und fauler Gesell, wie es nur irgendeinen geben kann.
Den ersten stimme ich gar nicht zu.
Was?
Den ersten stimme ich gar nicht zu. Ich habe dich noch nie griesgrämig gesehen.
Ja, das habe ich auch nicht gesagt, nur das Zweite.
Nur das? Mit diesem bin ich
eingeschaut. Ja. Unter den verschiedenen Sorten von Dachsen. Da gibt's Honigdachse. Leidenschaftlicher Freund von Honig. Darf ich B auch noch sagen? Dann müsste ich es eigentlich auch nur aus dem Staube flüstern jetzt. Es gibt nämlich noch Stinkdechse. Wenn Sie angegriffen werden von irgendeiner Seite, dann haben Sie eine Stinkdrüse und die setzen Sie in Funktion und dann sind Sie gerettet. So. August?
Der Honig, ja, sagt einen Rat geben. Da steht in meiner Bibel drin, ist ein wenig Honig, mein Sohn.
Ah, danke, ja. Da wäre noch viel zu sagen. Dankeschön. Ach so, ja. Er lebt in einsamen Höhlen, größte Reinlichkeit im Dachsbau. Aha, das ist auch vorhanden. Die Reinigung, es wird wieder großartig. Er liebt beschauliches, gemächliches Leben zu führen, sucht eigene Selbstständigkeit in der ausgedehntesten Weise zu bewahren. Das war seinerzeit der Schmerz von unserem teuren Bruder Dr. Hartmut Meyer, als die Brüder, die da mitwirken sollen bei der Langsteinbacher Höhe, die konnten nun heißen, wie sie wollten. Jeder wollte, suchte seine eigene Selbstständigkeit in der ausgedehntesten Weise zu bewahren. Nur nicht sich da voll zur Verfügung zu stellen. Ja, und ich als Schweiz war ja fein raus, nicht? Ich wohne ja in der Schweiz, nicht? Also. Aber jetzt, Achtung. Er ist imstande, bei Gefahr, sich in wenigen Minuten vollständig zu vergraben. Von der Bildfläche verschwunden. Was heißt das für uns? Ich brauche keine 2 und 3 Minuten. Wenn Gefahr an mich herankommt, dann bin ich im gleichen Augenblick mit Christo begraben. Stimmt's? Was dann noch für eine Gefahr? Aus. Dachs. Lehrt euch nicht schon die Natur also. Ist das ein Beispiel? Gewaltig. Halleluja. Amen.